Ja, Messias, Geheimnis, Abschluss von dieser Serie, die wir haben, dreiteilige Serie. Und am liebsten würde ich natürlich weitermachen, weil es ist so ein spannendes Thema. Aber wir kommen heute zu einem Schluss von dem Thema, wo es ums Messias-Geheimnis geht. Der Markus, der Autor vom Markus-Evangelium, der ist schon begeistert von der Kraft von Gott, von dem, was Gott macht, was er auch Wunder macht, was er Zeichen bewirkt hat, Naturwunder, Heilige, all das. Riesenbegeisterung. Kein anderes Evangelium in der Bibel tut so kompakt und so intensiv über die Wunder und übernatürlichen Sachen reden wie der Markus. Aber auch kein anderes Evangelium bringt immer wieder den Satz, wo Jesus genau nach so einem Wunder, nach so einem übernatürlichen Wirken sagt, sagt es niemandem. 8-mal finden wir das im Markus-Evangelium, wie er erwähnt, nach einer Dämonenaustreibung, wo ein Tauben wieder gehört, ein Blinden wieder sieht, wo er sagt, hey, aber sagt es niemandem. Man geht sogar so weit, dass wo Jesus mit den Jüngern redet, wer denkt ihr, dass ich bin? Und dann sagt der Petrus, du bist der Messias. Dann sagt er, ja richtig, aber sag es niemandem. Also das Messias-Geheimnis, sag es niemandem, das kommt immer wieder. Jesus will offenbar nicht, dass sein übernatürliche Wirken den Stempel ihm gibt von einem Wunderheiler oder auch von einem Volksheld. Die Wahrscheinlichkeit wäre sehr gross gewesen, dass Menschen gekommen wären und Jesus nachgelaufen wären wegen dem Wunder, dass sie ihn verehrt hätten, wie sie denken, das ist einer, der jetzt Herrschaft übernimmt, der jetzt sein Reich da auf dieser Erde baut, und das hat Jesus offensichtlich nicht wollen. Ein Heiliger sind zwar etwas, was zu Gott gehört, versteht ihr? Also, wenn wir die Bibel lesen, dann kommen wir zur Erkenntnis, Gott ist ein Gott, der heilt. Gott hat schon immer geheilt, er heilt heute noch und er wird in Zukunft heilen. Sein Wesen ist Leben, sein Wesen ist heilig, sein Wesen ist Wiederherstellung. Und trotzdem hat Jesus so ein Geheimnis um sich herum gemacht, weil er eben nicht primär als der Heiler hat wollen bekannt werden, sondern als der Messias, der Sohn Gottes, der am Kreuz für uns gestorben hat, ist am Kreuz für uns gelitten hat. Und wir lesen das Jesaja 53, 4 bis 5. Dabei war es unsere Krankheiten, die er auf sich nahm. Er litt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Und wir? Wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Für uns. Das steht immer wieder für uns. Unsere Krankheit, unsere Schmerzen, die wir eigentlich hätten müssen ertragen, weil wir Gott treu gebrochen haben. Wegen unserer Sünden ist er den Weg an das Kreuz gegangen. Er ist für uns sozusagen bestraft worden, stellvertretend für unsere Schuld. Und wir haben Frieden jetzt mit Gott. Wir können Frieden finden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Das Größte, was Jesus für dich und mich gemacht hat, ist nicht, dass er dir schönes Wetter geschenkt hat in der Ferien letzte Woche. Nicht, dass du eine neue Stelle bekommen hast. Nicht, dass du das Haus gefunden hast, wo du schon lange darum gebetet hast. Nicht, dass er dich geheilt hat von irgendetwas. Das Größte, was Jesus für dich gemacht hat, ist das, was er am Kreuz gemacht hat. Dass er für deine Schuld, für alles, was in deinem Leben nicht gut ist, für alles, was in deinem Leben kaputt gegangen ist, an das Kreuz gegangen ist, dass wir dürfen Heil haben, dass wir dürfen Heilung erleben auch. Und ich glaube, das Wichtigste, wenn wir an Jesus denken, sollte nicht sein, was Jesus für uns gerade machen kann oder was er gerade gemacht hat in den letzten 2 Wochen oder was er nicht gemacht hat, sondern das Wichtigste, wenn wir an Jesus denken, sollte das Kreuz sein. Der Weg, wo Jesus gegangen ist, wo er sagt, hey, für dich habe ich das gemacht, für dich bin ich den Weg gegangen, für dich habe ich gelitten. Wir hatten super schöne Ferien gehabt, 8 Tage in Brienz gewesen, mit dem Wohnwagen. Da geht man in die Natur raus und unser Hund kommt auf keine blödere Idee, wieder an einem Parkplatz aus dem Auto raus zu gumpen und sich das Bein zu brechen. Also er ist ein kleiner Hund, muss sagen, er ist knapp 4 Kilo und seine Pfote sozusagen ist so runtergelampelt nachher. Aber nicht da war der Knick, sondern da. Und wir dachten, nein, das darf nicht sein, oder? Also, sofort zum Tierarzt, er hat gesagt, ihr könnt gerade im Tierspital auf Thun fahren, sind wir auf Thun gegangen, in das Tierspital, und haben dort dann wirklich die super Hilfe bekommen und eine Rechnung von 3600 Franken. Und jetzt könnt ihr mir vorstellen, oder? Also ganz im Vertrauen, unter uns. Er bricht sich bereits 2. Mal den Fuß. Also einmal der linke, jetzt der rechte, oder? alle, die Zwergpudel daheim haben, lasst ihr nie nicht runterkommen. Aber gleich. Ich habe gesagt, Gott, was läuft? Ich sage, Jesus, jetzt haben wir so schöne Ferien gehabt, fühlen uns mehr. Und jetzt kommt das. Und wieso jetzt? Und was könnte man alles mit dem Geld machen? Und ich habe wirklich angefangen, Gott ein bisschen anzuklagen. Wieso passiert das da schon das zweite Mal, oder? Und dann habe ich mich an die Predigt erinnert von Michael letzten Sonntag, wo er über Erwartungen geredet hat. Die haben wir online gehört, im Wohnwagen rein. Und er hat über Erwartungen geredet. Über was, wie beurteilen wir Gott? Aus welcher Sicht beurteilen wir das? Das, was Gott gerade für uns macht oder eben nicht für uns macht? Oder haben wir den Blick auf das Kreuz und sagen, hey, Jesus, hast mir so viel gegeben, danke vielmal, ist eigentlich völlig wurscht, wie viel Mal, dass der Hund muss operieren. Am Hund nicht ganz, aber das ist nicht so wichtig. Aber es spielt eigentlich keine Rolle mehr. Und ich habe gemerkt, da kommt plötzlich eine Zufriedenheit wieder in mir ue und so will ich einen anderen Fokus bekommen haben. Das Größte, was Jesus macht, ist nicht uns bewahren von so irgendetwas, einem Unfall oder weiß ich nicht was, wo wieder hergestellt werden kann, wo wieder gemacht werden kann. Das Größte, was Jesus für uns gemacht hat, ist vor 2000 Jahren am Kreuz gewesen, auf Golgatha. Und ich glaube, da liegt ein grosses Geheimnis drin, dass wir das checken in unserem Leben. Und wenn wir Schwierigkeiten, in schwierigen Situationen hineinstehen, wenn Sachen nicht gut laufen, wir sagen, das ist eigentlich gar nicht so wichtig, wenn ich mir bewusst bin, was Jesus vor 2000 Jahren für mich gemacht hat. Wenn ich mir dem nicht so bewusst bin, was Jesus vor 2000 Jahren für mich gemacht hat, dann kommen plötzlich so alltägliche Schicksalsschläge oder Schwierigkeiten, kommen plötzlich viel, viel einen höheren Stellenwert über. Aber wenn ich dann immer wieder sehe und sage, nein, ich muss eigentlich auf das Kreuz schauen. Und darum sollten alle ein Kreuz daheim haben, oder? Und wenn es uns schlecht geht und wenn etwas nicht gut läuft, dann müssen wir auf das Kreuz schauen und sagen, Jesus, ich danke dir, du bist mein Erlöser, du bist der Weg an das Kreuz gegangen. Du hast für meine Schuld gezahlt. Du hast gezahlt, dass ich wieder heil werden kann, dass ich wieder eine Gottesbeziehung haben kann. Jesus ist nicht ein Heiler, nicht ein Wunscherfüller. Jesus ist primär ein Erlöser. Und daher kommt das Messias-Geheimnis. Er hat Wille als der Erlöser bekannt sein. Das ist das, was er will sein für uns. Und für die Menschen, die damals gelebt haben, für die Jünger, die mit Jesus zusammengezogen sind, für die Jesus gesehen, wie er gewirkt hat, für die ist natürlich das Kreuz weit weg gewesen. Die haben das, wenn sie von dem schon gehört haben, sich nicht können vorstellen. Die Jünger haben ja auch zu denen gehört. Die haben das auch gehört, aber die haben sich das nicht können vorstellen, was wirklich bedeutet, dass Jesus an das Kreuz geht, dass er sein Leben hingibt, dass er leidet für uns und dass er aufersteht. Das Verständnis haben sie noch nicht gehabt. Sondern die Offenbarung von dem Kreuz und von der Auferstehung, die ist erst da gewesen, wo die Menschen das gesehen haben. Erst, wo das passiert war. Mögt euch erinnern an die Geschichte, die wir angeschaut haben miteinander, von dem Berg, wo Jesus hochgegangen ist. Johannes, Jakobus und Petrus sind mit ihm hochgegangen und dann hat sich Jesus verwandelt und sie haben für einen Moment haben sie Jesus in dieser göttlichen Gestalt gesehen. Und dann sind sie wieder runtergelaufen ab dem Berg und dann sagt Jesus Folgendes zu ihnen. Markus 9, Vers 9. Während sie den Berg hinabstiegen, befahl ihnen Jesus, erzählt keinem, was ihr gesehen habt, bis dass der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Jesus, wenn man Jesus wirklich richtig versteht, dann braucht es das Kreuz und die Auferstehung. Und alles andere ist nur ein Teil, ist nur ein Stückwerk von dem, was Jesus wirklich gemacht hat. Wir tauchen kurz ein miteinander in das Erlebnis an dem Kreuz oder das Ereignis an dem Kreuz. Der Markus schreibt Folgendes darüber in seinem Evangelium. Um Mittagszeit ist plötzlich dunkel geworden. 3 Stunden später hat Jesus gerufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wieder ein bisschen später hat Jesus laut geschreit und ist gestorben. Und dann Markus 15, 38 und 39, im selben Augenblick zerriss im Tempel der Vorhang vor dem Allerheiligsten von oben bis unten. Das ist das Zeichen, dass der Weg zu Gott, dass der frei ist. Der römische Hauptmann, der gegenüber vom Kreuz stand, hatte mit angesehen, wie Jesus starb und rief, dieser Mann ist wirklich Gottes Sohn gewesen. Versteht ihr, das ist der Moment, wo das Messias-Geheimnis gefallen ist. An dem Kreuz. Wo sogar ein römischer Hauptmann, der keine Ahnung von dem hatte, aber einfach gesagt hat, das ist Gottes Sohn gewesen. Die Offenbarung von Jesus, wie er wirklich ist und wer er wirklich ist für uns, hat sich gezeigt am Kreuz und dann in der Auferstehung. Am Kreuz hat sich alles verändert. Das Kreuz ist Dreh- und Angelpunkt von unserem Leben, oder? Und das ist auch da gewesen. Es hat es vor dem Kreuz gegeben und es hat es nach dem Kreuz gegeben. Und so ist es eigentlich auch gewesen mit dem Schwiegegeheimnis. Was vor dem Kreuz ein Schwiegegeheimnis war, hat sich nach dem Kreuz gewandelt in einen Auftrag. Also nach der Auferstehung ist das Schwiegegebot nicht mehr da gewesen. Im Gegenteil, Jesus hat einen Missionsbefehl rausgegeben. Wir können sagen, ein Schwiegegebot von Jesus, wo er gesagt hat, hey, erzähl es niemandem, hat sich nachher in einen Missionsbefehl umgewandelt. Wir lesen das Markus 16, 15. Dann sagte er zu ihnen, zu den Jüngern, geht hinaus in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die rettende Botschaft. Was für ein krasser Gegensatz, oder? Wo sie das erste Mal gecheckt haben, du bist der Messias, sagt Jesus, hey, sag jetzt niemandem. Und dann ist es gegangen bis zum Kreuz und bis zur Auferstehung. Und dann kommt Jesus und sagt, und jetzt geht und erzählt es in der ganzen Welt, wie das Zentrale an dem, was Jesus gemacht hat, sind nicht all die Wunder gewesen, sondern das Zentrale, was Jesus gemacht hat, ist das Sterben am Kreuz gewesen. Wir müssen uns das ein bisschen so vorstellen, das ist wie ein Puzzle gewesen, was die Jünger kennen. Sie sind ja mit Jesus unterwegs gewesen. Als erstes haben sie ihn als Rabbi gesehen, oder? Einen guten Lehrer. Und sie sind mit ihm gegangen. Und dann haben sie alle die Wunder gesehen, die er gemacht hat, die Zeichen, die er gemacht hat. Sie haben ihm zugelassen, wie er geredet hat, wie er predigt hat. Und dann ist immer mehr so klar geworden, in welche Richtung, dass es geht mit Jesus und wer er wirklich kann sein. Aber es sind so einzelne Puzzleteile, wo sie kamen von der Jesus. Sogar, wo sie gedacht haben, mal, das ist der versprochene Retter, wo Gott geschickt hat, sind das einzelne Puzzleteile gewesen, weil das Kreuz hat noch gefehlt. Das Zentrale in dem Bild von Jesus, das ist das Kreuz und die Auferstehung, hat gefehlt. Und das haben sie noch nicht gehabt. Und darum hat Jesus immer gesagt, hey, sag jetzt niemandem, weil ihr müsst zuerst das ganze Bild, das richtige Bild haben, um das weiterzugeben. Und nach der Auferstehung hat er gesagt, so und jetzt. Jetzt gönnt und erzählen sie der ganzen Welt. Und wie ein Schwiegegebot ja nicht einfach ein Wunsch war von Jesus und er gesagt, hey, behaltet es vielleicht lieber für euch oder nicht gerade unbedingt jedem sagen oder so, sagen es niemandem, oder? Genauso ist nachher eigentlich, dass man es soll erzählen, nicht einfach eine Möglichkeit gewesen und gesagt, hey, wenn ihr wollt, könnt ihr das erzählen. Wenn ihr gerade mal eine gute Gelegenheit findet oder wenn es irgendwie mal gerade super gut dran ist, dann erzählt doch von dem, was ich am Kreuz gemacht habe. Sondern Jesus sagt, hey, jetzt gönnt und erzählt es allen. Also was ein Schwiegegebot war, ist nachher ein Missionsbefehl geworden. Also das Geheimnis, Messias-Geheimnis, ist nicht ein dauerndes Schwiegegeheimnis. Einfach dass er, für alle die Menschen unter uns, die immer noch ein Messias-Geheimnis verharren, oder? Dann sage ich, sage es niemandem. Für die darf man wissen, dass sie sich verändert hat. Also es ist jetzt mehr ein Missionsbefehl geworden. Ein Auftrag. Messias-Geheimnis endet nicht im Schwiegen, sondern das Messias-Geheimnis endet im Weitersagen. Dass wir hingehen und dass wir das weiterverzählen. Da gibt es eine ganz coole Geschichte. Petrus und Johannes, die sind unterwegs gewesen, im Tempel, sie waren Maxi von Geburt auf gelähmt. Sie sind hingegangen und sie haben ihn geheilt. Und das hat gerade schon mal ein bisschen Aufsehen erregt, oder? Wow, der Mann, den hat man kennt, der ist über Jahre ist der gekocht und hat bettelt, oder? Und jetzt ist der geheilt und er läuft rum und gumpelt rum und macht und tut, oder? Und nachher, haben sie gedacht, das ist eine gute Gelegenheit. Jetzt erzählen wir von Jesus. Und sie haben angefangen von Jesus zu erzählen und es ist nicht lang gegangen, ist die religiöse Elite eifersüchtig geworden und hat gesagt, hey, passt mir's nicht, haben ihn verhaften lassen und haben ihn verhört, den Petrus, und haben gesagt, hey, jetzt sag uns einfach eins, jetzt haben wir da aus etwas Krasses gemacht, der Mann, achtet, seit Geburt gelähmt und jetzt läuft er wieder rum. In welcher Kraft habt ihr das gemacht? Und der Petrus sagt zur Antwort, es geschah im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, den ihr gekreuzigt habt und den Gott von den Toten auferweckt hat. Seine Kraft hat bewirkt, dass dieser Mann hier gesund vor euch steht. Wisst ihr was? Er hat nicht gesagt. Wisst ihr was ist im Namen von Jesus passiert? Von dem Jesus, der schon in Galiläa Wunder gemacht hat, wo dort schon jemand geheilt hat und da jemand geheilt hat und in sieben Aussetzungen haben wir sicher auch gehört, die gesund worden sind. Er hat nichts von den anderen Wunder erzählt. Das wäre logisch gewesen. Ah, es ist der Jesus, der heilt. Er hat es sehr geheilt. Er hat gesagt, nein, es ist der Jesus, den ihr gekreuzigt habt, der am Kreuz gestorben ist und der verstanden hat. Und in der Kraft von dem Jesus ist er geheilt worden. In der Kraft von dem gekreuzigten und verstandenen Jesus. Und man hat dann den Jüngern verbieten und hat gesagt, hört, egal was er sagt, ihr dürft nicht mehr darüber reden. Ihr macht uns verrückt, andere Leute machen auch verrückt. Ihr dürft nicht mehr über das reden. Und dann sagt der Petrus, viele Leute kennen den Satz. Apostelgeschichte 4, Vers 20. Uns ist es auf jeden Fall unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Die Jünger haben es immer geschafft, sozusagen aufs Maul zu hocken. Wenn Jesus gesagt hat, hey, schweige, erzähl es niemandem. Dann sagt er, okay, das, von dem Wunder erzählen wir jetzt nichts. Von deren Erkenntnis erzählen wir jetzt nichts. Aber nach dem Kreuz und nach der Auferstehung haben sie gesagt, wir können nicht mehr schweigen. Es ist für uns unmöglich, nichts zu sagen. Wir müssen einfach etwas sagen. Wir können das nicht mehr. Weil wir haben das Kreuz gesehen, wir haben die Auferstehung gesehen. Wir können nicht mehr anders, weder dass wir von dem erzählen. Und sie sind dann freigelassen worden und sind in die Gemeinde gegangen, die erste Gemeinde in Jerusalem, die entstanden ist, das war ihre Homebase. Sie sind dort hier und haben gesagt, hey, wir haben ein Problem. Die haben uns verboten zu reden, aber wir können nicht über das reden. Es geht einfach nicht. Und die Gemeinde hat das einzig Richtige gemacht, was man in so einem Fall überhaupt machen kann. Sie haben gesagt, wisst ihr was, wir beten jetzt einfach miteinander. Wir beten dort und Gott wird uns den Weg weisen. Und so sind sie mit der ganzen Gemeinde angegangen und haben betet. Und dann steht im Vers 31, als sie gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, wo sie zusammengekommen waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten furchtlos Gottes Botschaft. Und mit Gottes Botschaft ist gemeint Kreuzigung und Auferstehung. Dass Jesus stellvertretend für unsere Schuld, für unsere Fehler, für unser Leid, für unsere Schmerzen den Weg an das Kreuz gegangen ist, gestorben ist und auferweckt worden ist, auferstanden ist. Das meinen sie mit dieser Botschaft. Also das Ergebnis war erst recht, oder? Und sie haben so lange gebetet, bis Gott ihnen die Kraft und die Power gegeben hat, trotz dem Verbot, das sie hatten, hingehen und sagen, oh, wir reden weiter von dem. Weil wir können unmöglich nichts sagen, das geht nicht. Wir müssen von dem können reden. Und ich habe mir überlegt, kann ich das von mir auch sagen? Die Bibel sagt, indem wir unser Leben Jesus anvertrauen, haben wir Anteil am Sterben und an der Auferstehung von Jesus. Taufe ist das Symbol, das Abtauchen, das Anteil haben am Sterben von Jesus, das Urtauchen. Das ist Anteil haben an dieser Auferstehungskraft von Jesus. Das ist das neue Leben durch den Heiligen Geist, den wir überkommen. Wir haben das Kreuzerlebnis alle zusammen, wo wir an Jesus glauben, wo wir unser Leben Jesus übergeben haben. Wir haben auch das Kreuz in unserem Leben. Wir haben auch den Jesus, der gestorben ist für uns. Und wir haben auch den Jesus, der verstanden ist und lebt und unser Herr ist. Können wir jetzt auch hingehen und sagen, wie die Jünger, und sagen, hey, ich kann unmöglich nichts sagen. So an einer Party, oder? Hey, ich finde es lässig, all die Leute, wir haben es mega gut gehabt, aber ich kann einfach müssen von dem Kreuz erzählen. Ich kann nicht anders können, ich kann mir sagen, was Jesus für mich gemacht hat und dass er auch verstanden ist. Ich kann es müssen. Einen super coolen Betriebsausflug gehabt. Und wir sind da unterwegs miteinander, zusammengekocht, Kaffee getrunken. Und ich musste einfach von dem, ich kann unmöglich nichts sagen. Geht nicht. Kennt ihr das? Wer kennt das? Hallo? In der Nachbarschaft. Das ist ja 5 Jahre, ist das mein Nachbar? 5 Jahre und ich halte es nicht mehr aus. Ich muss ihm jetzt sagen, was Jesus für mich gemacht hat. Ich muss sagen, dass er an das Kreuz gegangen ist, dass er sein Leben verloren hat, dass er gelitten hat und dass er auferstanden ist und ich ein neues Leben habe. Ich muss das. Können wir das sagen? Nein. Wieso lebt das nicht in uns? Wieso lebt der Drang nicht in uns, das zu erzählen? Kann das sein, dass wir das selbstverständlich nehmen? Dass wir sagen, ah ja, das hat Jesus mal gemacht. Aber viel wichtiger ist, dass ich den Schlüssel wieder gefunden habe letzte Woche, nachdem ich betet habe. Dass mein Auto nicht angesprungen ist und ich konnte beten und plötzlich läuft der Karre wieder, oder? Hey, ich liebe solche Wunder auch, oder? Wirklich. Oder du wirst blitzt und betest, hoffentlich hat es keinen Film drin. Ja, er hat alles schon gemacht. Okay. Und ich komme kein Bus, oder? Und dann gehen wir arbeiten am nächsten Tag und sagen, hey, ich muss auch etwas erzählen, ich kann jetzt einfach nicht auf die Schnur hocken. Aber ich habe wirklich gebetet, dass ich wirklich nicht. Ja, das. Wie wenn wir, können wir nicht auf die Schnur hocken? Und wenn es ums Kreuz geht, ums Elementarste in unserem Leben, Wisst ihr, ihr seid alle zusammen vergeben da heute Morgen. Ihr wäre gescheiter irgendwo gebrünschen. Wenn es das Kreuz nicht gäbe und wenn es die Auferstehung nicht gäbe, das ist elementar, das macht uns aus als Christen. Das macht uns zu Kind von Gott, das ändert unser Leben elementar. Und wir hocken auf die Schnur und sagen es niemandem. Also, dass wenn Jesus sagt, hey, geh in die ganze Welt und erzähl es allen, dann ist das nicht etwas nur für Pastoren oder Missionare. Sondern es ist ehrlicherweise ein Auftrag an uns alle zusammen. Wir alle zusammen haben den Satz in unseren Ohren, wo Jesus sagt, jetzt geht hin und erzählt es allen. Erzählt es allen. Ich möchte zwei Lektionen mitgeben euch aus dem Wandel raus von dem Missionsgeheimnis, von dem Messiasgeheimnis, von dem Schweigegebot im Wandel zu dem Missionsbefehl, oder? Die erste Lektion, die wir mitnehmen, heisst, geduldig sein, aber nicht für immer schweigen. Jesus hat ja auch nicht jeden geheilt. Jesus hat auch nicht überall predigt, wo er hingekommen ist. Manchmal ist er einfach durchgezogen oder weitergelaufen. Manchmal hat er Leute sogar stehen lassen. Er hat nicht jede Stadt besucht. Ist nicht jeder Mann und jede Frau, die ihm begegnet ist, hat er gesagt, folg mir nach, ich kann noch mehr Jünger brauchen. Das hat er auch nicht gemacht. Er war da auch situativ unterwegs gewesen in seinem Leben. Nicht einfach, weil er Lust und Laune-Prinzip gelebt hat, sondern weil er geführt war vom Heiligen Geist. Und er hat gewusst, wenn der richtige Zeitpunkt ist und der richtige Moment ist. Mir ist so ein Satz in den Sinn gekommen, wenn Jesus geerntet hat, ist die Frucht immer reif gewesen. Das ist ganz etwas Wichtiges, oder? Wenn Jesus geerntet hat, ist die Frucht immer reif gewesen. Wir sehen das auch bei Jesus. Und ich glaube, wir dürfen auch lernen, auf den richtigen Zeitpunkt und auf den richtigen Moment zu warten. Manchmal ist es einfach, ist es daran, dass wir einfach für jemanden da sind, dass wir einfach jemandem helfen. Einfach Beziehung bauen mit jemandem. Vielleicht, dass wir still anfangen, für uns, für die Person zu beten. Wisst ihr, Evangelisation ist nicht das Überstülpen von einer theologischen Wort. Das ist nicht Evangelisation. Sondern Evangelisation ist der Moment, wo Menschen mit der Liebe von Gott berührt werden. Wo sie sehen, dass das, was am Kreuz passiert hat, das hat eine Ursache. Und die Ursache heisst Liebe. Von Gott, unendliche Liebe. Und darum hat er das gemacht. Und darum hat er es für mich gemacht. Und wenn Menschen das dürfen erkennen, das ist Evangelisation. Wir können nicht einfach irgendjemandem etwas überstülpen. Wir können nicht erzwingen, dass jemand an Jesus glaubt. Das geht nicht. Und nur weil man jemandem etwas sagt und sein Ohr sozusagen das hört, heisst noch nicht, dass es im Herzen auferstanden wird. Und es braucht immer die göttlichen Momente, wo Menschen ihr Herz aufmachen, wo sie das dürfen im Herzen verstehen. Also nicht immer. Jetzt kommt ein Satz, der ist richtig befreiend. Nicht immer ist es dran, von Jesus zu erzählen. Wer findet das einen coolen Satz? Es ist nicht immer dran. Wirklich? Das ist nicht immer da. Das ist doch lässig, oder? Also wenn jetzt irgendjemand denkt, ja, nein, ich habe es nicht, oder so, sagt, ja, es ist nicht da. Jetzt, oder? Wenn du irgendwie denkst, es könnte feindlich werden, oder so, wenn ich jetzt sage, komm, ich bete für dich, und dann denkst du, ja, und dann passiert es gleich nicht, es ist jetzt nicht da, dass ich bete für dich. Ich finde das wirklich super, oder? Und wieso stimmt? Es ist nicht immer dran, aber wir dürfen nicht für immer schweigen. Wir dürfen nicht für immer schweigen. Wenn du eine Person in deinem Leben hast und sagst, ja, das ist jetzt einfach noch nicht dran, dass ich das erzähle oder mache, dann musst du dir etwas im Hinterkopf haben. Ich darf aber nicht für immer schweigen. Das darf ich nicht. Der Paulus bringt das krass auf den Punkt. Römer 10, 13 und 14. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Amen. Jeder, der an den Jesus glaubt, wird gerettet werden. Nun ist es aber so, den Herrn anrufen kann man nur, wenn man an ihn glaubt. An ihn glauben kann man nur, wenn man von ihm gehört hat. Und von ihm hören kann man nur, wenn jemand da ist, der die Botschaft von ihm verkündet. Verstehen Sie, darum darfst du nicht für immer schweigen. Bei deinen Freunden, bei deinen Nachbarn, bei deinem Arbeitskollegen, bei deinem Chef. Es muss der Moment kommen. Und egal wie viel Bammel das wir vor dem haben, es muss ein Moment kommen, wo du sagst, weißt du was, zentral an meinem Glauben an Jesus ist nicht, dass es Hamburger gibt nach dem Gottesdienst. Coole Gemeinschaft, lässige Leute. Gottesdienst, der bewegt. Zentral an meinem Glauben ist das Kreuz. Was Jesus vor 2000 Jahren gemacht hat, das hat mein Leben verändert. Dass er auferstanden ist und dass ich Anteil habe an dem, das hat mein Leben verändert. Und was der Paulus da sagt, von ihm hören kann man nur, wenn jemand da ist, der die Botschaft von ihm verkündet. Das ist ein dringender Aufruf an uns Christen. Red über Jesus als dein Erlöser. Nicht nur, weil es ein Auftrag ist, sondern weil sonst die Menschen nicht glauben können, wenn sie es nicht hören. Sie müssen es hören, dass sie glauben können. Sonst werden sie höchstens fromm. Sonst werden sie höchstens religiös. Aber sie kommen nicht zu einem neuen Leben, Jesus, wenn sie das nicht hören. Wer hat alles einen Wunsch von einer Person, wo du sagst, hey, von dieser Person wünsche ich mir sehr, dass die zu dem lebendigen Glauben an Jesus kommt? Wer kann sich jetzt so eine Person vorstellen in deinem Leben? Du sagst, hey, ich wünsche mir das. Sie muss es hören. Glauben kann man nur, wenn man vom Jesus, vom gekreuzigten Jesus und vom verstandenen Jesus gehört hat. Und damit Menschen glauben, müssen sie das hören von Menschen wie dir und mir, die das selber erlebt haben. Und ganz wichtig, für immer schweigen ist keine Option. Wenn alles wieder vergessen ist vom heutigen Morgen, nimm das mit, für immer schweigen ist keine Option. Das ist nicht. Vielleicht hilft dir das wirklich in so einem Moment, wo du sagst, ich muss allen Mut zusammennehmen. Ich schäme mich, ich habe Hemmungen, ich weiß auch nicht. Schweigen ist keine Option. Einfach, es ist keine Option. Wie soll er glauben? Wie soll sie glauben, wenn sie es nicht, wenn er es nicht gehört hat? Und ich will dich ermutigen, wir machen am nächsten Februar starten wir wieder den Alpha-Kurs. Und das ist sozusagen Evangelisation Light für dich, oder? Du kannst jemanden einladen an den Kurs, an den Alpha-Kurs, und das ist so eine coole Entdeckungsreise, die Menschen an den Punkt von dem Kreuz anführt. Wo Menschen verstehen, was es am Schluss heisst, dass Jesus für sie gestorben ist und dass er auferstanden ist, dass er lebt. Und dass es das Leben komplett verändert, wenn ich das glaube. Wenn ich den Jesus annehme. Wenn ich ihn aufnehme in mein Leben. Und wenn du jetzt die Hand aufgehebt hast, lad die Person ein am nächsten Alpha-Kurs. Manchmal fällt das schwer und ich muss sagen, ich zähle mich voll dazu. Es ist für mich einfacher, am Alpha-Kurs das Evangelium von 50 Leuten zu sagen, weder bei meinem Bier am Nachbarn. Und wenn es dir auch so geht, dann nutzt den Alpha-Kurs. Aber schweigen ist keine Option. Bei meinem Bier ist auch gut beim Nachbarn. Bei meinem Fondue, jetzt kommt der Wind, der Raclette und all das Zeugs, oder? Nachbarn einladen, Evangelium erzählen. Oder Alpha-Kurs. Evangelisation Light ist das wirklich. Aber Tatsache ist das, jeder muss es hören. Und gib dich nicht mit dem Gedanken zufrieden, es ist jetzt einfach noch nicht dran. Sondern überleg dir und fang an beten, Jesus, wen ist es da? Wisst ihr, ich glaube nicht, dass sich solche Sachen um Jahre rausschieben lassen. Das glaube ich nicht. Ich habe zu viel erlebt und Geschichten gehört von Menschen, die einfach irgendwann die Gelegenheit nicht mehr hatten. Wo das «Ist denn dran?» nie gekommen ist. Übrigens, Evangelisation, das ist cool, das ist, dann schliessen wir das Thema Evangelisation ein bisschen ab, oder? Evangelisation ist Teamarbeit. Teamarbeit von unterschiedlichen Menschen und von Gott. Gott sendet dich, mach du deinen Teil. Und da werden noch andere Leute kommen, da werden noch andere Christen kommen, die ihn auch kennen oder sie auch kennen und sagen, hey, ich mache auch meinen Teil. Und manchmal, wenn es Leute zwei, dreimal hören und sie müssen sehen, hey, das sind ganz viele, die nicht mehr in dem Schweigegebot leben, sondern die sagen, hey, ich laufe im Missionsbefehl. Weil ich das Kreuz erlebt. Und ich wünsche mir das auch für dich. Mach du deinen Teil. Und jetzt kommt es cool. Und der Heilige Geist wirkt. Der Heilige Geist wirkt. Das ist nicht mehr deins, verstehst du? Du musst niemandem das Kreuz anschleichen. Du musst auch nicht Herzoperationen machen und aufmachen und sagen, jetzt hör mal, mach dein Herz auf. Das macht der Heilige Geist. Mega coole Teamarbeit. Also die erste Lektion, die wir lernen können von dem Wandel, von dem Schwiegegeheimnis zum Missionsbefehl, ist geduldig sein, aber nicht für immer schwiegen. Und das zweite heisst, das richtige Bild von Jesus vermitteln. Das richtige Bild von Jesus weitergeben, das ganze Bild. Es ist einfach, über Jesus als unserem Freund zu reden, als Heiler, als Helfer, als Tröster, ja. Aber wenn wir nur das Bild weitergeben, dann fehlt das Wesentliche. Wie oft haben wir schon irgendjemandem erzählt, was wir mit Jesus erlebt haben? Gebetserhörungen. Coole Momente mit Jesus, im Worship rein. Sachen, die unser Leben verändert haben. Wir gehören zu denen, wir erzählen von diesen Puzzleteilen rundherum. Aber irgendwann muss der Moment kommen, wo du sagst, hey, und da habe ich das ganze Bild. Ich will dir auch das ganze Bild sagen. Ich habe dir immer erzählt, was ich mit Gott erlebt habe. Ich habe dir immer erzählt, wie wichtig für mich der Glauben ist in meinem Alltag. Und ich habe dir gesagt, meine Ehe, die wäre am Arsch, wenn wir den Glauben nicht hätten. Und ich bin so froh, kann ich jeden Tag für meine Kinder beten, kann ich sie Gott anlegen. Und ich sagte, wenn ich krank bin, ich gehe auf die Knie und ich bete und ich habe schon so viele Zeichen und Wunder erlebt, das sind Puzzleteile. Aber wenn das mittlere Teil fehlt, wenn das zentrale fehlt, wo sagt, aber da, ich glaube nicht wegen dem, ich glaube, weil Jesus an das Kreuz gegangen ist, weil er für mich gelitten hat, weil er meine Schuld an das Kreuz gelegt hat und weil er auferstanden ist, drum glaube ich an den Jesus. Und das will ich dir auch sagen. Der Paulus hat sich darum vorgenommen, als er auf Korinth gegangen ist, hat er gesagt, hey, ich habe mir einfach vorgenommen, euch erzähle ich jetzt mal nur vom Kreuz. Wisst ihr, über wie viele Zeichen und Wunder der Paulus hätte können reden? Wenn er auf Korinth geht, über wie viele Zeichen und Wunder hätte er können sagen, hey, Gott macht dies, Gott macht jenes, Gott macht das. Zeichen, Wunder, Übernatürliches. Und dann steht 1. Korinther 2,2, ich wollte bewusst von nichts anderem sprechen, als von Jesus Christus, dem Gekreuzigten. Lassen wir Menschen nicht mit diesen einzelnen Puzzleteilen allein da. Und sie stellen sich irgendwie eine Religion zusammen. Sondern zeigen wir ihnen das ganze Bild von Jesus. Ostern vor 2000 Jahren hat sich das Schwiegegebot gewandelt in den Missionsbefehl. Jetzt soll die ganze Welt hören, was am Kreuz passiert ist. Jetzt. Und ich will dir das einfach sagen. Dein Erlöser soll kein Geheimnis sein in deinem Leben. Das ist die wichtigste Message, die du weitergeben kannst. Und ich habe mir so überlegt, wie würde das in meinem Brief aussehen, wenn ich an einen Freund, manchmal ist übrigens ein Brief, ist auch eine gute Sache. Denn wenn man, beim Reden ist es vielleicht schwierig oder so, aber man kann ja mal einen Brief schreiben und macht das mal. Hock mal daheim an und sagst, hey, ich nehme einen Zettel und ich schreibe jetzt auf, mein Messias-Bekenntnis. Ich schreibe es auf. Mein Messias-Bekenntnis, das ich an meinen Freund geben kann, das ich zeigen kann. Ich kann es schicken. Und ich habe einfach, das ist natürlich jetzt so eine Art und ich tue es vielleicht auch nochmal überarbeiten. Aber ich habe gestern gefunden, komm, ich schreibe es mal auf. Ich glaube an Jesus, den Sohn Gottes. Nicht, weil ich in einer Kirche aufgewachsen bin. Nicht, weil ich alles verstehe und erklären kann, was in der Bibel steht. Sondern, weil ich Jesus wirklich kennengelernt habe und er mein Leben verändert hat. Ich glaube nicht an einen Wunderheiler, der all meine Probleme löst. Der alles gerade bügt, was ich verbockt habe. Wo jedes Gebet so erhört, wie ich gern will. Ich glaube an den Jesus, der vor 2000 Jahren am Kreuz gehangen ist, der gelitten hat, der gestorben ist und 3 Tage später verstanden ist. Was vor über 2000 Jahren am Kreuz passiert ist, hat mein Leben verändert. Ich glaube, dass das Jesus auch für mich aus Liebe gemacht hat. Ich habe gemerkt, ich brauche keinen Gott, der meine Probleme einfach wegzaubert. Ich brauche einen Gott, der mit mir das Problem durchgeht. Ich habe gemerkt, ich brauche keinen Gott, der mir jeden Wunsch erfüllt, sondern mich frei macht vor Scham, Schuld und unguten Bedürfnissen. Ich habe erlebt, dass Jesus genau der ist, den ich brauche. Nicht als Theorie, sondern als jemand, der mich liebt und mein Herz verändert. Jesus hat mich angenommen, so wie ich bin. Er steht zu mir, sogar dann, wenn ich mich da finde. Jesus hat mir vergeben, auch dort, wo ich mich selber verurteile. Jesus hat mir Hoffnung gegeben, wo ich selber keine mehr gesehen habe. Ich glaube, dass Jesus mehr ist als ein Lehrer oder Prophet. Ich glaube, dass er wirklich Gottes Sohn ist und vor 2000 Jahren auf dieser Welt gelebt hat. Dass er für mich gestorben ist, damit ich ein neues Leben und eine Beziehung mit ihm haben kann. Das ist mein Jesus, an den ich glaube. Kein Held, der sich feiern lässt, sondern jemand, der sich für mich hingegeben hat. Kein Herrscher, der fordert, sondern jemand, der vergibt und rettet. Und ganz ehrlich, darum rede ich von ihm. Nicht, weil ich jemanden überreden will, sondern weil ich es nicht für mich behalten will. So wie er mein Leben verändert hat, kann er auch dein Leben verändern. Und ich wünsche dir, dass du ihn auch findest, der Jesus, der sich nicht versteckt, sondern am Kreuz offenbart hat, so wie er wirklich ist. Liebe. Wir beten miteinander. Jesus, ich danke dir, dass wir hier miteinander zusammen sein dürfen, weil wir das Kreuz vor unseren Augen haben. Weil wir vor unseren Augen haben, wie du an das Kreuz gegangen bist. Unsere Schuld auf dich genommen hast, unsere Schmerzen, unser Leid an das Kreuz getragen hast. Alles selber durchgemacht hast. Dass du dein Leben hingegeben hast für uns, Jesus. Und dass du verstanden bist und dass du lebst. Darum, Jesus, sind wir da zusammen. Und wir haben eine unendliche Dankbarkeit in unserem Herz, dass wir da dürfen Anteil haben von dem, was am Kreuz passiert ist. Anteil hat im Sterben, Anteil hat in der Auferstehung. Dass wir das neue Leben dürfen haben, dass wir Kind von Gott dürfen sein. Und Jesus, ich bete dafür, dass das immer der Fokus von unserem Glauben ist. Dass unser Glauben nie abdriftet in irgendwelche Randpuzzleteile. Sondern immer das zentrale Bild von dir in unseren Augen dürfen haben. Egal, was in unserem Leben passiert, wir haben alles, was wir brauchen. So wie der Paulus gesagt hat, an deiner Gnade genügt mir alles. Im Moment, wo wir schwach sind, wo Sachen nicht gut laufen, dass wir das zentrale Bild dürfen vor Augen haben. Du hast dein Leben für uns am Kreuz gegeben und du bist auferstanden und du lebst und darum haben auch wir das ewige Leben. Was brauchen wir sonst noch, Jesus? Lass uns nochmal von allem wegschauen, was wir uns sonst noch wünschen, nachdem wir uns sonst noch sehnen, was wir glauben, dass wir dringend brauchen. Lass uns wegschauen von dem nochmal auf das Kreuz, Jesus. Und dich anbeten, Jesus. Dich verehren, der Gekreuzigte und du Verstandene. Und lass uns zurückerinnern an den Moment, wo wir unser Leben dir anvertraut haben, wo alles angefangen hat. Wo wir deine Liebe so tief dürfen spüren, deine Annahme so tief dürfen spüren. Wo wir gelernt haben, dich auch lieben, Jesus. Wo wir gelernt haben, was es heisst, eine Beziehung mit dir zu haben. Lass uns an den Moment zurückkehren und lass uns das feiern heute Morgen. In Jesu Namen. Amen.